Jesus, dir gebührt die Ehre und der Dank für diesen Tag mit all dem, was drinnen lag. Für die, die gearbeitet haben, danken wir dir für deine Energie, die du gegeben hast, für alle Hilfe, für alle Begegnungen und danke, dass du uns durch diesen Tag begleitet hast in all den Aufgaben. Danke jetzt aber auch für den Tag, den wir so draußen genießen durften und in der Schönheit dieser wunderbaren Schöpfung, Herr, wir staunen und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Und wir danken dir, dass du uns heute so viele gute Gründe gegeben hast, anzubeten, dich zu loben, dir umso mehr zu vertrauen, dich zu lieben für diese Genialität, mit der du diese Welt geschaffen hast. Danken dir einfach, dass du auch uns heute wohlgetan hast im Miteinander unterwegs sein, dass du uns ganzheitlich heute beschenkt hast. Und danke auch für diesen Feierabend, den wir wieder gemeinsam genießen dürfen, indem wir dein Wort öffnen. Danke dir für alles, was wir schon gesehen, gehört, gelesen haben in diesen Tagen. Und wir beten, dass auch das, was wir heute Abend dann dem hinzufügen, dass es sich gut an das fügt, was wir schon gesehen haben, dass sich manche Lücken vielleicht schließen, dass sich manches neu klärt. Und der Jesus, ich vertraue darauf, dass du einfach schenkst, dass das, was wir da die Woche erarbeiten, mit uns geht, dass es sich bei jedem von uns auch sortiert und dass das für uns hängen bleibt, was für jeden von uns auch wichtig ist in diesen Tagen. Wir danken dir noch einmal, dass es um dich geht in all dem. Und wir bitten dich, dass du schenkst, dass uns diese vielen Bilder, auch so fremde Bilder, uns nicht abhalten, umso mehr zu staunen über dich, dich zu lieben, dir zu vertrauen. Und wir danken dir einfach, dass es gut ist, dich zu kennen und dir nachzufolgen. Wir ehren dich und wir danken dir, dass du mit deinem Geist jetzt da bist. Amen. Ja, so unterwegs sein, das ist auch schön, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommen kann, hier und da über das, was die Offenbarung noch so an offenen Fragen gelassen hat, was uns noch bewegt, das eine oder andere haben wir noch so ein bisschen vertieft. Dazu bräuchte es vielleicht tatsächlich auch nochmal eine zweite Woche, dass man nochmal schaut, okay, jetzt nochmal rüber. Das würde ich euch auch sehr gönnen, dass ihr einfach auch jetzt nach dieser Woche die Offenbarung nicht abschließt, sondern dass ihr dranbleibt und dass ihr auch diese Bilder noch weiter verarbeitet. Mir ist wichtig nochmal zu sagen auch, dass die Offenbarung mit all diesen neuen Bildern, die jetzt auch so dominieren in ihrer Neuheit und in ihrer Fremdheit, dass uns dieses neue und fremde Element nicht entfremdet von dem, was wir vom Evangelium schon wissen. Das ist mir wichtig, nochmal zu wiederholen. Ich glaube, die Offenbarung sagt uns nichts Neues. Sie sagt uns das Altvertraute nur ganz neu. Deshalb lass uns jetzt nicht da uns groß irritiert fühlen, wenn wir manche Bilder nicht ganz so packen und uns das ein bisschen befremdet vielleicht sogar. Es soll uns in dem, was wir sowieso schon wissen, bestärken und von dem nicht entfremden. Das ist mir wichtig, nochmal zu sagen. Aber das ist leichter gesagt als getan, weil wenn wir es lesen, ist es so, dass es uns etwas befremdet. Geht es euch so schon auch, ne? Ja, es ist befremdlich. Es ist manchmal sehr massiv. Das haben Bilder so an sich, die Macht der Bilder, das ist tatsächlich so. Deshalb haben Kinofilme auch eine unheimliche Wirkung. Bilder haben eine ganz starke Wirkung. Und das ist sicher auch ein Grund. Das ist eine starke Bildersprache, die vielleicht auch in eine extreme Situation hineinspricht. Vielleicht verstehen wir es auch an manchen Punkten deshalb noch nicht ganz so, weil wir vielleicht auch nicht in so extremen Situationen sind, wie es an Johannes war auf Patmos, wie es die damals leidende Kirche im Römischen Reich war. Vielleicht brauchen extreme Situationen auch extreme Bilder. Aber however, wir haben die Herausforderung angenommen, dass wir uns diesen Bildern widmen und das tun wir. Und ich bin ganz stolz auf euch, dass ihr schon so lange durchgehalten habt und immer noch fröhlich kommt, obwohl es ja nicht nur gemütlich ist. Wir haben gestern eben gesehen, dass nachdem uns in der Offenbarung eben auf diese ganz besondere Weise die göttliche Dreifaltigkeit vor Augen gemalt worden ist, dass dann der Gegenentwurf kam und sind gestern hineingenommen worden in diesen kosmischen Kampf ab Kapitel 12. Und da wird uns eben der Gegenspieler vorgestellt. Und wir wissen das doch auch als Christen. Das ist Teil unseres Glaubens, unseres Wissens, dass es diesen Gegenspieler gibt. Und wir haben uns vielleicht mitunter noch nicht ganz so viel beschäftigt mit diesem Gegenspieler. Ist vielleicht auch ganz gut so, dass man sich mit dem Teufel nicht allzu sehr beschäftigt. Aber die Offenbarung gönnt uns tatsächlich einige sehr markante Bilder und Beschreibungen des Gegenspielers. Das ist Teil von dieser Art, wie die Offenbarung arbeitet. Und wir haben dann eben gestern gesehen, diesen Drachen, diesen roten Drachen, der gegen das Kind dieser Frau angeht und in diesen Kampf eintritt. Wir sind hineingenommen worden in diesen, man könnte sagen, kosmischen Kampf. Kosmisch heißt, er umfasst Himmel und Erde. Ja? Und es ist wirklich ein Kampf, der im Himmel genauso läuft wie auf der Erde, den der Teufel dann im Himmel verliert und auf der Erde fortsetzt. Und er weiß, er kann aufgrund des Sieges des Lammes, Ostern, Auferstehung des Herrn Jesus Christus, kann er letztendlich sein Werk im Himmel nicht mehr fortsetzen, er kann nicht mehr anklagen. Und deshalb versucht er jetzt noch seinen Zorn auszutoben hier auf der Erde. Und wir sind dann hineingenommen worden in diesen irdischen, geistlichen Kampf, diesen Konflikt zwischen Gut und Böse. Oder sagen wir mal einfach die Tatsache, dass Jesus und seine Kirche nicht einfach so existieren können, ohne Konflikt zu erleben. Das wäre ja zu schön, wenn wir einfach nur Christen sein dürften, dann gibt es halt die anderen und das ist ganz neutral und alles friedlich miteinander. Das wäre schön. Aber die Tatsache, dass es Jesus gibt mit seiner Kirche und seinen Nachfolgern, ist damit verbunden, dass es auch Konflikt geben wird. Und in diesen Konflikt werden wir mit hineingenommen. Und uns wird erklärt, dass dieser Konflikt sich dem Teufel und seiner List und seiner Vorgangsweise verdankt. Und das wird etwas beschrieben, indem wir sehen, dass der Teufel nicht für sich bleibt, sondern er kopiert Gott. Oh ja, so macht er das. Er spielt Gott. Er kopiert Gott. Und deshalb baut er sich seinen eigenen Messias auf. Wenn er schon an den wahren Messias nicht rankam, an Jesus, dann baut er sich seinen falschen Messias auf und hat dieses Tier aus dem Meer kommen lassen, haben wir gestern gesehen, diesen Antichristen oder diese antichristliche Macht. Ich möchte das gar nicht so sehr auf einen Menschen konzentriert sehen. Es geht nicht um den Antichristen, ja, immer wieder mal macht sich das an Menschen fest. Aber es ist eine antichristliche Realität, die sich durch die Geschichte der Kirche und dieser Welt durchzieht. Das ist der falsche Messias, der eine Kopie von Jesus ist und dadurch die Welt verführt und einen falschen messianischen Herrschaftsanspruch auslebt. Man soll ihn anbeten, man soll ihm folgen. Er tut so, als ob er der König sei, der zu herrscht, der herrscht. Und diesem ersten Tier wird dann das zweite Tier hinzugefügt, das von der Erde kommt. Man nennt ihn oft den falschen Propheten oder ich würde ihn den Propagandaminister nennen. Er ist eigentlich eine Kopie des Heiligen Geistes, der jetzt das Ziel hat oder den Auftrag hat, diesen falschen Christus, diesen falschen Messias groß zu machen und Menschen dazu zu verführen, sich diesem falschen Messias anzuschließen und ihn zu ehren, ihn anzubeten. Also eine falsche Trinität, die uns hier in Kapitel 12 und 13 vorgestellt wird. Und dann haben wir von da an gestern noch den ersten Schritt in Kapitel 14 gemacht. Und das ist ja schön, dass wir inmitten dieses Kampfes, der uns da beschrieben wird, immer wieder zurückgeführt werden. Immer wieder zurückgeführt werden zu den Realitäten rund um Jesus, rund um das Lamm, rund um die Gewissheiten und Hoffnungen der Christenheit. Und das finde ich so schön, dass wir wirklich wie in so Kreisen immer wieder zurückkommen an diese Gewissheiten. Allein das ist ein schönes Bild für dein Leben, für deinen Glauben. Wir drehen so oft unsere Kreise und wir stellen uns oft so unsere Fragen und wir machen unsere Erfahrungen und wir haben unsere Sorgen. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder zurückkommen zu diesen gleichen Gewissheiten. Ja? Und das dürfen Zeiten sein, der Sonntag ist so gedacht, also ein Tag in der Woche, wie so ein Zyklus ist die Woche gedacht. Und spätestens am Sonntag soll ich wieder zurückkommen zu diesen Gewissheiten, die ich in der Woche oft verliere. Das können Orte sein, für manche so Bibelwochen wie hier, wo immer wieder auch das festgemacht wird, was ich vielleicht unterm Jahr ein bisschen verloren habe. Wie auch immer das geschehen kann, immer wieder sollen wir zurückkommen. Und das ist die Botschaft hier an die Kirche. Sie wird immer wieder neu zurückgeführt zu dieser Hoffnung. Und sie wird immer wieder hineingenommen in die himmlischen Realitäten und erinnert, dass es da eine Realität gibt, die ist schon im Himmel real und sie soll auf der Erde auch real werden. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Gebet dieser Christenheit, während wir unterwegs sind und warten auf die Vollendung. Und so werden wir hier in Kapitel 14 hineingenommen in diese Szene, wo wir das Lamm auf dem Berg Zion sehen mit seinen 144.000. Und das ist auch heute im Gespräch nochmal so aufgekommen, diese 144.000. Wir haben es ja heute überhaupt in unseren Zahlen gehabt und Zeitangaben und haben festgestellt, es gibt die symbolischen Zeitangaben, es gibt die optimistischen Zeitangaben, es gibt die realistischen Zeitangaben. In der Offenbarung haben wir die symbolischen Zeitangaben und wissen, es sind nicht 144.000 aus menschlicher Sicht, sondern aus menschlicher Sicht sind es diese unzählbaren vielen. Fang gar nicht erst an zu zählen und zu definieren, wer dazugehört und wer nicht. Da kommst du an kein Ende. Aus menschlicher Sicht kannst du Christen nicht kategorisieren, kannst du sie nicht irgendwo benennen. Das machen wir so gerne. Das da sind die Christen, das sind nicht die Christen. Ja, wer sagt denn, woher weißt denn du das? Ja, wir sollten gar nicht erst anfangen, das zu definieren. Für uns ist es eine unzählbare Schar. Staunt einfach, wie groß und wie bunt diese Realität ist. Aus der Perspektive Gottes heraus ist es eine definierte Zahl. Gott kennt seine Leute. Wie gut, dass Gott den Überblick behält. Für ihn ist diese unzählbare Schar eine definierte Zahl von 144.000, symbolisch, keiner fehlt. Jesus kennt seine Schafe. Das finde ich so schön. Und hier versammelt er wieder seine Schafe auf diesem Berg. Und das ist eine Szene mit Macht, aber auch mit Schönheit, mit Musik. Und sie singen ein Lied und wir könnten übrigens eine Gliederung der Offenbarung vornehmen. Ein Ausleger hat das vorgeschlagen, nur in Liedern. Man kann die Offenbarung einteilen nur in Liedern, in Musik. Wunderschön, wie oft Musik hier vorkommt. Und deshalb auch keinen guten Kinofilm ohne gute Musik. Ne? Ist ja so. Das hat Hollywood alles kopiert aus der Bibel. Das weiß Gott schon lange. Es braucht guten Soundtrack, gute Musik. Also es sind nicht 144.000 aus unserer Sicht, es sind auch nicht nur Männer, wie es da unten heißt, sondern es sind diese Leute, diese Menschen, die sich zum Lamm halten und die sich reinhalten vom Lamm her. Reinhalten. Heißt das jetzt, dass ich sündlos sein muss? Wer würde dann dazugehören? Wenn es nur die sind, die immer überwinden, immer alles richtig machen, immer das Böse überwinden und nie der Sünde Raum geben, sich reinhalten, wie funktioniert das? Indem ich natürlich einerseits sage, ja, die Werte dieses Lammes gelten für mich, ja, aber sie auch einzugestehen, dass ich oft der Erste bin, der sie bricht. Aber dass ich Vergebung brauche. Und sich reinhalten heißt, immer wieder neu sich reinigen lassen. Sünde, Sünde nennen. Und Vergebung annehmen. Wie oft brauche ich das? Fang gar nicht erst an zu zählen. Leb es einfach. 7 mal 7 sollst du deinem Bruder verzeihen. 7 mal 70 mal am Tag. 7 mal 70 mal, sagt Jesus. Das ist der Duktus des reinen Lebens, dass wir immer neu auch diese Reinigung durch das Blut Jesu, diese Vergebung in Anspruch nehmen. Das heißt nicht, dass wir perfekt leben sollen. Können wir gar nicht. aber dass wir die notwendige und angebotene Vergebung immer neu in Anspruch nehmen. Ja, das ist hier diese Szene und jetzt möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir hier in diesem kosmischen Kampf ab Kapitel 12 bis 15 sozusagen diese sieben Zeichen vor Augen haben. Und wir haben schon die Zeichen 1 gesehen, das Zeichen 2 mit den drei Niederlagen des Teufels in Kapitel 12. Wir haben als Zeichen 3 die Bestie aus dem Meer oder das große Tier, den Antichristen gesehen. Wir haben als Zeichen 4, 3 war das gerade, entschuldigt, haben wir die Bestie von der Erde mit der Zahl 666 gesehen. Und wir haben dann das Zeichen 5, da sind wir gerade mittendrin im Kapitel 14. Da sieht eben Johannes dieses Lamm auf dem Berg Zion mit diesen vier Trostbotschaften. Und das ist so wunderbar, dass das Lamm hier den Seinen, also uns als Christen sozusagen diese vier Trostbotschaften zuspricht. In den ersten fünf Versen könnte man diese Trostbotschaft benennen: Die Versiegelten Gottes sind angekommen, sind gezählt. Und es ist so eine Vorwegnahme auch des zukünftigen Zieles. Das ist so ein Blick in die Zukunft, ein Hoffnungsschimmer, ein Hoffnungslied. Ja, die Versiegelten Gottes sind angekommen, habe ich es mal genannt. Die Trostbotschaft 2 wäre dann die Verse 6 und 7, wo es heißt, die Welt geht nicht ungewarnt ins Gericht. Wo wir lesen, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnten, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Eine Frohbotschaft, eine gute Nachricht. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Also hier wird Evangelium verkündigt in Verbindung mit Gerichtsankündigung. Das finde ich spannend, dass Gott nie richtet, ohne vorher gute Nachricht zu verkündigen, nämlich, dass es einen Weg ums Gericht herum gibt. Und Evangelium, christliches Evangelium, ist nicht zuletzt die gute Nachricht, dass es eine Verschonung vor Gottes Gericht gibt. Aber natürlich gehen wir davon aus, dass Gott richten wird. Das bekennen wir im christlichen Bekenntnis, Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Wir Christen glauben an ein Gericht. Aber Gott wird nicht richten, und das ist die Trostbotschaft, ohne vorher gewarnt zu haben und ohne Evangelium gepredigt zu haben. Dann setzt sich diese Botschaft fort mit einem nächsten Engel. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Oh, ist die schon eingeführt worden? Langsam, haben wir die schon mal irgendwann erwähnt bekommen? Nein. Wieder eine Vorwegnahme. Die wird erst im nächsten Kapitel oder zwei Kapitel später eingeführt. Ja, das heißt, die Offenbarung will nicht streng chronologisch verstanden werden. Da mischen sich die Dinge, das ist eine Vorwegnahme, das kommt erst gleich. Aber das war ja bei dem Tier schon genauso. Das Tier wurde schon erwähnt, bevor es überhaupt vorgestellt worden ist. Also von daher, das ist eine Freiheit, die sich die Offenbarung hier nimmt, weil sie nicht so streng chronologisch gelesen werden will, wie wir es gewohnt wären zu tun. Also, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Das ist jetzt eine kleine Trostbotschaft, die eben schon auch darauf hinweist, das, was noch eingeführt werden wird, ist so gut wie schon gerichtet. Bevor wir es erst kennenlernen, ist das schon aus Gottes Perspektive gerichtet, nämlich Babylon, ein System ohne Gott. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Und dann ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seiner Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt und eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, die sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das ist die Trostbotschaft in einer doppelten Weise. Gott hat das letzte Wort. Gott ist Herr, einerseits über den Götzendienst, und er wird den Götzendienst richten und gleichzeitig auch über die Glaubensgeduld. Er wird zu unterscheiden wissen und er belohnt die, die treu sind und im Glauben festhalten, und er bestraft die, die sich an das Tier halten, also an den Feind, die der falschen Macht dienen. Und dann kommen wir mit Vers 14 in das sechste Zeichen hier, und das erinnert uns an das sechste Siegel auch schon. Und das ist hier eine Szene wieder der Wiederkunft Jesu. Eine Szene, die auch in Bildern dargestellt wird, die mich auf jeden Fall an das Wiederkommen Jesu erinnert und mit dem Wiederkommen Jesu auch dann das Richten Jesu. Er kommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten. 14, Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, Jesus. Vertraute Bilder inzwischen schon. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Also da ist alles gewachsen, hat sozusagen seine Größe erreicht. Jetzt ist Erntezeit. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel des Himmels. Der hatte ein scharfes Winzermesser, übrigens das gleiche Wort wie vorher für Sichel im Griechischen. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und ein Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Das ist ein Bild, ein starkes Bild. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Ein massives Bild einer Ernte. Was ist das? Christus wird als der Herr der Ernte sozusagen gezeigt, der am Ende Ernten abnehmen wird, was ihm an Frucht geboten wird. Die Frucht meines Lebens folgt mir nach. Und er wird auch die Früchte dieser Welt und die Früchte der Menschen abernten und wird sie in dieser Kelter des Zornes Gottes zertreten. Ein scharfes Bild für die Gerichtshandlung, fürs Richten Christi. Ja, das ist hier dieses sechste Zeichen, das sich eben mit dieser Wiederkunft Jesu verbindet. Jesus wird wiederkommen und wird das letzte Wort haben über alles, was in dieser Welt gewesen ist. Hallo, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich weißt, dass du Teil der Gemeinde bist und in seiner Vergebung lebst, von seinem Heil her lebst, von seinem Licht her lebst, von seiner Liebe her lebst, dann brauchst du vor diesem Gericht überhaupt keine Angst haben. Das ist eine Warnung an die, die eben nicht in dieser Gewissheit des Heils leben. Das ist eine Warnung an all das Böse in dieser Welt. Und das ist gleichzeitig für die Kirche, für uns, für die Welt eigentlich auch eine Trostbotschaft, ihr Lieben. Was ist das tröstlich zu wissen, dass am Ende einmal gerecht gerichtet werden wird? Ich möchte mir keine Welt vorstellen, wo das Übel, was wir hier erleben, nicht irgendwann auch seinen Richter findet. Das ist für mich sogar ein sehr tröstliches Bild. Stellt euch vor, das wird nicht passieren. Das wäre ja wie im Straßenverkehr. Jeder kann tun, was er will und wird nicht bestraft. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der für Gerechtigkeit herrscht, sorgt und der auch am Ende Ungerechtigkeit richten wird. Anders wäre es eigentlich ein sehr trostloses Bild. Aber das ist doch gut. Und wir können die Ungerechtigkeiten dieser Welt nennen, wir könnten das jetzt sammeln. Und wir könnten dann sehr getrost sagen, das wird seinen Richter finden. Keiner kommt an diesem Richter vorbei. Das finde ich sehr tröstlich. Das ist das sechste Zeichen und wird dann gefolgt vom siebten Zeichen. Das geht dann in Kapitel 15 gleich nahtlos weiter. Und da werden uns jetzt sieben weitere Engel eingeführt, aber zunächst mal auch hier ein Lied wieder vorgestellt, ein nächstes Lied. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Wer sind die, die den Sieg behalten hatten über das Bild und über das Tier? Das sind wir, ihr Lieben. Das sind die Christen, die am Sieg Jesu teilhaben. Das sind wir. Das ist eine Beschreibung von uns. Und sie standen am gläsernen Meer. Erinnert uns an dieses Meer unter dem Thron Gottes im Heiligtum. Das ist einfach, ja, sie stehen in der Gegenwart Gottes. Und sie hatten Harfen, Gottes Harfen. Und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes. Mensch, was war das für ein Lied, das Lied des Mose? Wahrscheinlich ist es das, was im Exodus 15 beschrieben wird, was seine Schwester angestimmt hatte, die Miriam. Die Schwester von Mose hatte Israel in einen Lobpreis geführt, als sie gerade aus dem Roten Meer rausgekommen waren, als sie gerettet worden waren von den Ägyptern, als sie befreit worden waren. Und sie haben diese Freude des Sieges, des Triumphes über Ägypten, über den Pharao, eigentlich auch das Gericht, was zugleich Gericht war über den Pharao, haben sie gefeiert im Lied des Mose. Das hier ist also ein Anbetungslied, das unser Heil, unsere Errettung vor der Macht des Bösen feiert. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Wunderschön, wie das Lied des Lammes sich mit dem Lied des Mose verbindet. Da übrigens hast du jetzt Altes Testament und Neues Testament theologisch vereint. Denn wie konnte Israel Ägypten überwinden und wie konnte Israel aus Ägypten rausziehen? Aufgrund des Blutes von einem Lamm. Weil sie unter dem Blut des Lammes waren, konnten sie frei gehen. Exodus, Beginn des sogenannten Passafestes. Erstes Passafest. Und das Blut des Lammes ist nachher ein Echo oder eine Erfüllung eigentlich von diesem Lied des Mose, das eigentlich sich verdankt diesem ersten Lamm, diesem Passalamm. Also da hast du eine tiefe Verbundenheit, ein Parallelismus hier, wo eine Sache von zwei Seiten beschrieben wird. Sie feiern eigentlich die Erlösungsrealität. Groß und wunderbar sind deine Werke, Gott, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Ihr Lieben, das, was ich euch gerade oben gesagt habe, diese Trostbotschaft im Blick auf das Gericht des Lammes, wird hier gefeiert, wird in Lobpreis gepackt und sie feiern die gerechten Gerichte Gottes. Die Christenheit fürchtet die Gerichte nicht, sie feiert sie, weil das Lamm richten wird in Gerechtigkeit und Liebe, aber sie wird eben auch das Böse strafen und das wurde gerade oben bildhaft beschrieben. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Und dann geht es hier über in die sogenannten sieben Zornesschalen. Ja, nachdem das gerade gefeiert worden ist und aus dem sechsten, aus diesem sechsten Zeichen heraus schon wir gesehen haben, aha, das führt uns in das Wiederkommen Jesu mit dem Gericht. Übrigens war das immer die sechs, hat uns erinnert an die Wiederkunft Jesu, an das letzte Gericht. Und hier auch die Nummer sechs hat uns wieder erinnert an das Wiederkommen Jesu. Und jetzt mit dem siebten hier, da verbindet sich jetzt der Übergang in diese letzten sieben Zornesschalen. Und was jetzt passiert, ist eigentlich relativ knapp beieinander in diesem Kapitel 16 und in dem bisschen, was noch von Kapitel 15 bleibt, ist jetzt eine Beschreibung der sieben Zornesschalen. Diese sieben Engel sind gerade schon eingeführt worden in dieser Szene. Der Lobpreis über die gerechten Gerichte Gottes findet in der Gegenwart dieser sieben Gerichtsengel statt. Und das wird jetzt automatisch weitergeführt hier. Dieses Feiern des Gerichtes Gottes geht jetzt über in das Vollziehen des Gerichtes und das wird jetzt beschrieben. Und jetzt kommen die sieben Zornesschalen, wo eine Schale nach der anderen ausgeleert wird. Und da müssen wir nochmal uns erinnern an das Verhältnis dieser Schalen zu den sieben Posaunen und zu den sieben Versiegelungen, Siegeln. Wir haben gesagt, das sind eigentlich alles die gleichen Dinge. Sieben Siegel beschreiben grundsätzlich die gleichen Realitäten wie die sieben Posaunen und auch wie diese sieben Zornesschalen. Es wird uns in drei Zyklen sozusagen dreimal das Gleiche gesagt. Was wird gesagt? Dass Gott richten wird und dass er das Gericht in die Hand des Lammes gegeben hat. Denn Lamm ist Löwe. Lamm ist Trumpf, könnte man sagen. Und dieser erste Zyklus hat gesagt, was in dieser Welt geschieht an Katastrophen und an Gerichten, über das hat Gott dem Lamm, hat Jesus also die Autorität gegeben. Das zweite waren dann die Posaunen. Und damit hat diese Bildersprache uns gesagt, wenn Gott richtet durch Jesus Christus, dann tut er es nie ohne zu warnen. Posaunen stehen als Warnzeichen da. Und das war verbunden mit dem Auftrag der Christenheit zu beten. Ihr Gebet ist eingebunden in dieses Warnen Gottes und auch in ihr Zeugnis. Das heißt, Gott warnt diese Welt vor seinem eigenen Gericht durch unsere Gebete, durch unser Zeugnis. Wir Christen dienen dazu, dass wir diese Welt warnen vor dem Gericht Gottes, indem wir Evangelium verkündigen, indem wir diese frohe Botschaft predigen. Das waren diese sieben Posaunen und jetzt kommen wir zu den sieben Zornesschalen. Und die sieben Zornesschalen sagen, dass das, was Christus zugeordnet wird bei den Siegeln, was durch die Posaunen vorgewarnt worden ist, das wird jetzt endgültig vollzogen. Und dieses Ausschütten ist ein Bild der Endgültigkeit. Das ist alles eine bildhafte Weise, um Theologie zu vermitteln. Jesus ist Herr, er richtet, aber nie ohne zu warnen, deshalb schickt er uns als Zeugen raus. Und das dritte ist, die Warnung wird umgesetzt. Gericht wird vollzogen, endgültig. Und das ist jetzt hier dargestellt in diesen sieben Zornesschalen, die wir hier finden. Und ich lese uns das jetzt gerade mal nicht der Reihe nach durch. Das könnt ihr euch lesen. Hier in der Übersicht habe ich euch das ein bisschen zusammengestellt, dass es da eben um Geschwüre geht, um Blut im Meer, um Blut in den Flüssen, um Feuer auf der Sonne, Finsternis und so weiter. Ich möchte euch gerade hier das kurz ein bisschen zusammenfassen. Es sind erstmal die vier ersten Zornesschalen, das betrifft die geschaffene Welt, ja, das betrifft den Kosmos. Das sind also wieder Naturkatastrophen, erinnert uns an vier Posaunen, die ersten vier. Und dann hast du als fünfte Zornesschale, hast du dann hier eine Finsternis, die auf den Thron des Tieres geworfen wird. Das finde ich ganz spannend, dass hier jetzt das Tier gestraft wird und in das Gericht Gottes hineinkommt. Das ist eine Art Vorwegnahme jetzt schon von dem, was dann gleich beschrieben wird. In den nächsten Kapiteln wird dieses Gericht über das Tier und über diese falsche Dreifaltigkeit wird dann gleich noch ausführlich beschrieben. Das wird hier schon angedeutet. Die falsche Macht wird zerstört. Punkt. Fünfte Zornesschale. Und dann verbindet sich das auch mit der sechsten Zornesschale. Und das lesen wir uns einmal, weil das ist jetzt schon ein bisschen auch speziell. Und das ist ab Vers 12, 16 Vers 12. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und seine Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Wir haben von dem Euphrat schon gehört. Das war der Fluss im Osten, der so ein Stück weit auch stand für diese Angst vor der Gewalt aus dem Osten. Und das wird auch hier jetzt bestätigt, denn dieser Euphrat wird jetzt austrocknen und durch diesen ausgetrockneten Euphratfluss haben dann diese furchtbaren Könige aus dem Osten vom Aufgang der Sonne ihren freien Zugang. Also hier wird ein Stück weit mit dieser Angst vor dem Osten gespielt. Das ist hier aufgegriffen bildhaft. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also, es wird ein Zugang geschaffen für diese unheilvolle Macht aus dem Osten. Es wird mit Angst gespielt, ein Stück weit. Und tatsächlich kommen dann die Könige vom Aufgang der Sonne. Und dann wird das gleich verbunden mit dem Drachen und seiner Dreifaltigkeit. Und man hat das Gefühl, das sind jetzt diese Könige, die kommen. Das sind jetzt die furchtbaren Mächtigen, die uns jetzt überfallen hier. Und sie kommen und aus ihrem Rachen kommen diese Frösche heraus, diese falschen Geister. Wie Frösche. Das ist eine furchtbare dämonische Realität, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da, weil es aus dem Rachen kommt, haben wir gestern schon angesprochen, um falsche Lehre geht, um Irrlehre. Das wird also hier nochmal ganz massiv zusammengefasst, dass der Feind aus allen Rachen feuert sozusagen, aus allen Kanonenlöchern hätte ich fast gesagt, und er feuert, indem er der Wahrheit Lüge entgegensetzt. Der Wahrheit des Evangeliums Lüge entgegensetzt und damit kämpft er. Das ist eine dämonische Taktik, Propaganda. Und das sind Geister von Teufeln. Sie tun Zeichen, das sind nicht nur einfach leere Worte, da tut sich sogar was. Er will die Menschheit verführen, wegführen von Christus, seinen Kampf gewinnen, indem er falsche Wunder tut und die Welt sozusagen verzaubert. Und er versammelt alles nochmal, er holt alles, was ihm zur Verfügung steht, zum letzten Kampf, heißt es hier. Und jetzt kommt so mittendrin in dieser, wow, jetzt zieht diese Armee auf. Und du denkst, Mama Mia, du kriegst richtig Angst. Johannes hat vielleicht auch Angst gekriegt. Da kommt die dämonische, teuflische Armee. Und dann dieser Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht. Und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Ein Hoffnungswort, die dritte Seligpreisung übrigens hier in der Offenbarung. Eine Seligpreisung. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt. Das ist eine Erinnerung an das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, kurz vor Ostern. Wachet und betet mit mir. Das ist eine Erinnerung an das, was Paulus immer wieder sagt. Wacht und betet und haltet euch rein. Seid wachsam in eurem Glauben, schlaft nicht ein, macht euch bereit und vergesst nicht, dass eure Kraft in eurer Reinheit liegt. Was setzt man so einer Armee des Teufels entgegen? Was setzt man der Anklage des Teufels, der Lüge des Teufels entgegen? Sein Gebet, das mich wach hält, und seine reinen Kleider. Was ist die Kraft des Löwen? Es ist die Reinheit oder es ist das Geheimnis des Lammes. Das Lamm ist das Geheimnis der Kraft des Löwen und das Geheimnis unserer Kraft als Christen gegen die Angriffe des Feindes ist unsere Reinheit, die wir dem Erlöser verdanken und in der wir immer wieder neu stehen dürfen. Spannend, mittendrin so. Und dann geht es weiter mit dieser Kriegsszene hier, Vers 16. Und er versammelte sie an einen Ort, und den kennen wir vom Hörensagen auf jeden Fall. Der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Armageddon kennen wir auch als ohne H. Übrigens den Ort gibt es wirklich. Das ist das Tal unter Megiddo, mitten in Israel. Gibt es ein Tal, das heißt so. Und es gibt dann auch Ausleger, die versuchen das auch wirklich diesem Ort zuzuordnen. Ich glaube eher, dass das hier auch ein Bild ist, ein geistliches Bild. Sonst wäre das ganz schwierig hier, das wortwörtlich zu lesen. Und dieser Kampf, der wird jetzt hier einfach, der wird nicht geführt. Du siehst hier nur, dass die böse Macht aufzieht, dass es an einen Kampfort geht, Armageddon, aber es wird von keinem Kampf geschildert. Aber wir haben so einen kleinen Hinweis oben, der lässt schon so ein bisschen auch ahnen, dass es hier vielleicht auch um einen Kampf geht, der für den Feind nicht gut ausgeht, nämlich das Wasser trocknete aus, der Strom Euphrat. Und wenn ich mit der Bibel vertraut bin, dann denke ich da an zwei Geschichten aus dem Alten Testament, wo auch Wasser ausgetrocknet ist. Und das ging beide Male für die Feinde Gottes nicht gut aus. Und das war das Rote Meer, das lief trocken. Und Gott hat Ägypten dort ersäuft. Und nachher den Jordan hat Gott auch ausgetrocknet, um sein Volk in das verheißene Land zu führen. Und wir kriegen hier schon eine Ahnung, der Kampf wird hier nur aufgezogen, aber nicht durchgeführt, dass er vielleicht für diese furchtbare Armee des Bösen nicht gut ausgehen kann, weil vielleicht die, die in dieser Reinheit des Lammes stehen, diejenigen sein werden, die so wie damals schon bei diesem ausgetrockneten Wasser sozusagen die Sieger sein werden. Finde ich sehr schön. Kommen wir nochmal darauf zurück nachher, das wird bestätigt. Vers 17 dann, und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben, so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein, und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes, und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden, und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Himmels, denn diese Plage ist sehr groß. Also interessant, dass du da diese sechste Zornesschale hast, die beschrieben wird einfach als ein Kampf, der noch gar nicht ganz geführt wird, aber schon geahnt wird, dass er für den Teufel falsch ausgeht, und am Ende dann die siebte Zornesschale zeigt das letzte ultimative Gericht Gottes. Auch hier die Erdbeben erinnern wieder an die Erdbeben auch rund um die Wiederkunft Jesu. Also das sind die sieben Zornesschalen. Was Gott damit hier sagt, ist, das Gericht, das ich ankündige in Christus, wird vollzogen. Das ist mal die Aussage. Was Gott sagt, das tut er auch. Wenn Gott sagt, er wird durch Christus richten, dann tut er das und er wird das endgültig tun. Das ist mal unterm Strich die Aussage von dem. Wenn wir mal gar nicht versuchen wollen, die Details zu verstehen, das ist die Kernaussage. Die Schalen sind ausgegossen. Und jetzt, nachdem das geklärt worden ist, wird näher beschrieben, wie sich dieses Gericht vollzieht. Und wir werden in den nächsten Kapiteln hineingenommen werden, dass Gott jetzt ein Element nach dem nächsten aus dem, was ihm entgegensteht, sozusagen nimmt und es richtet. Und das Erste, was wir sehen werden, ist Babylon. Babylon wird jetzt in Kapitel 17 vorgestellt, nur um in Kapitel 18 schon gerichtet zu werden. Und dann nachher wird dann der falsche Prophet, der Propagandaminister, wird gerichtet. und dann auch der Antichrist und am Ende der Teufel bis hin zum letzten Feind, ultimativer Feind, ist der Tod selbst. Was jetzt passiert ist, dass Gott nach diesen 7 Zornesschalen uns jetzt hineinnimmt in die tatsächliche Umsetzung seines Gerichtes und wir werden jetzt hineingenommen werden von unten nach oben sozusagen. Von unten nach oben, Babylon wird vorgestellt und gerichtet und dann wird eins nach dem anderen der Prophet, der Antichrist und der Teufel selbst gerichtet und am Ende sogar der Tod. Und das wird jetzt der Reihe nach beschrieben. Wir werden heute Abend da nicht mehr allzu weit gehen können. Aber dass ihr mal so ein bisschen das grobe Bild habt und wisst, wohin die Reise geht. Was wir vielleicht noch tun sollten, ist, dass wir uns ganz kurz ein paar Gedanken gönnen über diese Hure Babels, die uns da beschrieben wird. In Kapitel 17 wird sie vorgestellt. In Kapitel 18 wird sie gerichtet. Übrigens, eine schöne Sache hier ist, sie wird nicht gerichtet von Gott. Sie wird gerichtet vom Teufel selbst. Der Drache und seine Tiere zerstören Babylon, weil das Böse sich selber zerstören wird. Darin ist Gottes Gericht, Gottes Gericht vollzogen. Gott sorgt dafür, dass das Böse sich selbst zerstört. Gott muss Babel gar nicht richten. Das macht der Teufel selbst. Aber wer ist Babel? Was ist Babel? Was wird vorgestellt? Spannend, also so, um es ein bisschen einzugrenzen oder so ein bisschen zu kontrastieren, ist das Spannende nämlich dann, dass nachdem in Kapitel 18 Babel oder diese Frau, diese Hure, diese untreue Frau an den großen Wassern, nachdem die besiegt worden ist und zerstört wird, wird uns in Kapitel 19 eine andere Frau vorgestellt und da wird von der Hochzeit des Lammes gesprochen, von der Braut des Lammes in Kapitel 19. Und das sage ich, weil das uns bestätigt und erinnert daran, dass Babel das Gegenstück zur Kirche ist. Wie wird die Kirche, die Christenheit in einem Bild beschrieben? Als Braut Christi. Wir sind die Braut Christi. Die Gemeinde Jesu ist seine Braut. Und er wird uns eines Tages zu einer Hochzeit einladen. Er wird sich mit uns vermählen. Wir sind verlobt. Wisst ihr das, dass wir als Christen verlobt sind mit Jesus? Und Jesus wird uns nach Hause holen, sagt er uns in Johannes 14. Ich bereite euch eine Stätte, das ist die Sprache eines Bräutigams, der seine Braut nach Hause holt. Und wir sind als Kirche beschrieben als eine Braut von Jesus und wir sind die reine Braut. Und in Kapitel 19 wird die Hochzeit dieser Braut oder diese Hochzeit des Lammes mit seiner Braut beschrieben und am Ende wird das dominieren. Diese Braut wird nachher das Bild ausfüllen, diese schöne, reine Braut mit ihrem Bräutigam. Babel ist eine Kopie davon. So wie der Drache eine Kopie des Vaters ist und der Antichrist eine Kopie von Christus ist und der falsche Prophet eine Kopie des Heiligen Geistes ist, ist Babel eine Kopie der Kirche. Das sind die Menschen, das ist die Menschheit, die sich unter diese falsche Macht stellt und davon profitiert, meint zu profitieren. Und wird dargestellt als Babel. Und Babel war übrigens immer schon so ein Begriff, der für die Macht steht, die menschliche Macht, die sich gegen Gott aufstellt. Denkt mal zurück, Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel, was war das? Der Mensch hat sich überhoben und hat gesagt, wir brauchen Gott nicht. Wir sind Gott genug und wir machen das selber. Das ist menschliche Macht und Größenwahn, der so wächst, dass er Gott nicht braucht. Also ein menschliches System, in dem Gott gar nicht nötig ist. Wir tun so, als ob es gar nicht Gott gibt und Gott braucht. Das ist Babel. Dann ist Babel, natürlich nachher auch Babylon war das Volk, das in das Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt worden ist. Babel stand auch da wieder für ein gottloses Volk, ein Volk, das eine Antimacht sozusagen dargestellt hat gegen das Volk Gottes. Später im Neuen Testament wird das dann etwas mehr symbolisch übertragen und es wird dann auch übertragen auf Rom. Johannes hat schon mal in einem seiner Briefe die Großstadt Rom als Babel bezeichnet. Aha, wir wissen also schon von woanders aus dem Neuen Testament, dass der Begriff Babel metaphorisch verwendet wird. Wenn Rom Babel ist oder Babylon, was heißt das? Dass Rom offenbar mit dem, was es dargestellt hat, das dargestellt hat, was hier mit Babylon gemeint ist. Ein menschliches System, das sich gegen Gott aufstellt und das Gott nicht braucht, das ist mal das eine. Und das würde ich mal so sagen. Es ist eine Menschheit ohne Gott. Weil dieser Dualismus, in dem uns die Offenbarung hier auch jetzt mitnimmt, das ist so klar. Es gibt entweder Gott oder den Drachen. Es gibt entweder Jesus oder den falschen Christus. Es gibt entweder den Heiligen Geist oder diesen falschen Propagandaminister. Es gibt entweder die Kirche oder Babel. Das heißt, Babel, das sind eigentlich, ist ein Sammelbegriff für alle Menschen, die sich nicht zur Braut Jesu zählen. Es gibt kein Dazwischen. Du bist entweder Braut Jesu oder du bist die Frau, du bist im Bild gesprochen, gehörst du zu diesem Babel, zu dieser falschen Gemeinschaft. Das ist einfach hier in diesem Dualismus sehr, sehr klar gesagt. Überleg dir, wo du dazugehörst. Und ich weiß nicht, ob wir uns jetzt groß konzentrieren müssen auf das gegen etwas sein, sondern es geht um das, wozu bin ich, wofür bin ich. Wenn ich weiß, dass ich zu Jesus gehöre, dann weiß ich schon mal, dass ich nicht zu Babel gehöre. Trotzdem müssen wir überlegen, was ist jetzt Babylon? Und da hat man über die Kirchengeschichte immer wieder auch Vorschläge gemacht. Es gibt gewisse Hinweise, die uns helfen können, wenn wir das lesen. Ich möchte das jetzt nicht mehr lesen heute Abend, aber euch das so ein bisschen, so ein paar Worte dazu sagen. Babel, sie reitet auf dem Drachen, sie nutzt also die Macht des Drachen und sie profitiert von der Macht des gottlosen Drachen, des Antigöttlichen. Sie profitiert daraus. Und sie profitiert daraus, du siehst, worin erkennt man das? Indem sie sehr, sehr reich daherkommt, reich gekleidet mit Gold und so weiter. Das sind alles Symbole des Wohlstandes. Da fließt sehr viel Geld. Da ist offenbar eine wirtschaftliche Realität mit verbunden. Und es drängt sich mir auf zu sagen, das ist wahrscheinlich das, was Jesus meinte mit dem Mammon. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder gehörst du dem Mammon oder du gehörst Gott. Was ist Mammon? Mammon ist einerseits die Macht des Geldes, aber auch verbunden mit fast religiösen Zügen. Da, wo die wirtschaftlichen Interessen, wo der Reichtum, wo das Geld die Welt bestimmt, da ist Babylon. Weil da die Gefahr ist, dass man vor lauter Geld und Macht des Geldes auf die Macht Gottes verzichtet und sich letztendlich entscheidet. Also da ist dieses ökonomische, wirtschaftliche, ich würde heute sagen, das kapitalistische Element mit drin bei Babel. Ja, wo zugunsten des Geldes man Werte vergisst und Menschen leiden lässt. Babel wird beschrieben als eine, die berauscht ist am Blut der Märtyrer. Da, wo Christen getötet werden, auch aus wirtschaftlichen Interessen, weil sie vielleicht das System stören. Weil ein Staatensystem, ein Machtsystem oder was auch immer, was für ein System, sich entscheidet, die wirtschaftlichen Interessen über die christlichen Interessen zu stellen. Da ist Babel. Und wenn du Babel weiter beobachtest, dann wirst du merken, die kann auch religiös feiern. Die hat auch religiöse Elemente. Und ich glaube, das ist besonders gefährlich, wenn sich wirtschaftliche Interessen auch mit einer Ideologie und mit einer Religiosität verbinden. Und ich muss schon auch daran denken, dass die modernen Tempel heutzutage nicht die Kirchen sind, sondern die großen Einkaufszentren. Das sind moderne Tempel. Da, wo Konsum zur Religion wird, ihr Lieben, da ist Babel. Wo Konsum zur Religion wird, da ist Babel. Und wenn sich das noch mit der Macht eines Herrschers verbindet, und das ist ja hier diese Verbundenheit aus Babel und aus Tier. Da ist ja dieses Tier, was da reinkommt, das ist diese politische Macht. Und hier hast du diese wirtschaftlich-religiöse Macht. Wenn die zusammenkommen, ihr Lieben, das ist furchtbar. Wenn das eine das andere reitet, wenn das zusammen auftritt. Und es gibt heute, also ein Beispiel wage ich mich zu nennen, es gibt heute ein ganz klares Beispiel dafür. Und das ist China. In China hast du eine Ideologie, die ganz bewusst auf Gott verzichtet, die aber in einem absoluten Machtapparat sozusagen die Wirtschaft vorantreibt, gelenkter Kapitalismus, um die Macht zu stärken und das Ganze auch noch religiös eingebettet, ideologisch eingebettet. Und dass jetzt China zufällig auch mit dem Roten Drachen sich verbinden lässt, das ist vielleicht Zufall. Aber das wäre vielleicht heute so ein Beispiel, wo ich sage, Achtung, Achtung. Das sind Systeme, antigöttliche Systeme, die letztendlich eine Alternative werden zur Gemeinde, zur Kirche. Ich muss auch denken an uns Christen, dass wir durchaus uns immer wieder fragen müssen, unter welche Gesetze stellen wir uns, unter welche Gesetzmäßigkeiten, was sind unsere Prioritäten? Wo sind wir in der Gefahr, dem Mammon mehr zu dienen als Gott? Also das ist diese Hure Babels, die an den Wassern sitzt und die mit der die Könige der Erde Hurerei treiben, heißt es hier. Sie verführt die Mächtigen der Welt. Ihr Lieben, was bestimmt die Mächtigen dieser Welt? Zum großen Teil oftmals Wirtschaftsinteressen. Was bestimmt diese Welt? Geld. Wie frei sind überhaupt die Mächtigen heutzutage noch? Wie frei sind die Politiker überhaupt noch? Werden sie nicht von dem gelenkt und bestimmt, der das Geld hat? Geld regiert die Welt, ist einfach so. Und von daher ist das eine absolut relevante Beschreibung unserer Zeit, unserer Welt. Und der Christ ist berufen, sich zu entscheiden, unter welcher Macht stehst du? Aber das ist hier beschrieben, in Bildern, in starken Bildern. Und dieses System wird fallen und es wird die Mächtigen völlig verwirren. Du liest das mal durch, Kapitel 18, 17, 18, lies es dir mal durch. Und die Mächtigen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ihre Handelswege sind verschlossen. Sie können nicht mehr Handel treiben. Es ist alles durcheinander. Unser System funktioniert nicht mehr. Ihr Lieben, die ganze Welt ist aufgebaut auf das System des Geldes. Wenn das zusammenbricht, bricht alles zusammen. Und das ist hier hineingenommen. Das wird Teil auch vom Gericht Gottes sein, dass dieses selbstgebaute System auf Geld, auf Mammon gebaut, zusammenbricht. Ja?
Aber es ist, natürlich sind es die Mächtigen dieser Welt, aber ich möchte mich damit auch mit einreihen, weil ich verdiene auch mein Geld und ich gucke auch, wie ich ausgehe und ich merke, ich bin auch in diesem System drin.
Ja.
Also das, weil, sonst ist es so weit weg.
Ja, ist richtig. Na und das, wenn es liegt, du merkst auch, dass die Menschen mit reingenommen werden. Also es ist eine bildhafte Beschreibung von dem, wie diese Welt funktioniert. Bestimmt vom Kapitalismus, vom Geld, vom Wirtschaftsinteresse. Aber dieses System lebt von jedem Einzelnen, der da mitmacht. Und soweit wir können. Du kannst ja nicht immer ganz raus. Aber die Frage ist, inwieweit lasse ich mich von dem Geld bestimmen? Bestimme ich das Geld oder bestimmt das Geld mich? Ja. Und das ist letztendlich eine Frage der inneren Freiheit. Inwieweit halte ich mich frei von diesem Zeitgeist? Was müssen wir wirklich haben? Das ist eine ganz starke Warnung an uns ganz persönlich. Weil interessanterweise redet die Bibel mehr über das Geld als über Sex. Das ist eine statistische Realität. Die Bibel warnt uns mehr vor der Verführung des Geldes als vor der Verführung der Erotik.
Ich weiß jetzt nicht, wie weit es abgeht. Ist aber mit der Erotik auch eine mafiöse Tendenz.
Auch.
Drogenhandel,
ja.
Also Unrechte gewinnen.
Sklavenhandel. Ja. Oh, ihr Lieben, da können wir richtig ausholen jetzt. Da kannst du die Mafia reinholen, da kannst du Sklavenhandel reinholen, da kannst du den modernen Menschenhandel reinholen, da kannst du die Ausbeutung der afrikanischen Länder und Minen von europäischen Staaten reinholen. Ich weiß nicht, ob wir irgendjemanden finden, der da eine reine West hat heutzutage. Das ist ein Ausbeuten und ausgebeutet werden. Das ist so. Das ist wirklich, da können wir richtig ins Volle greifen jetzt, ihr Lieben. Das ist unsere Welt. So funktioniert sie. Ja, mit ganz viel Scheinheiligkeit verbunden.
Und wer nicht mitmacht, hat eventuell auch sehr zu leiden.
So ist es. Das ist es. Die Frage ist halt, inwieweit kannst du raus aus diesen Zwängen, aus diesen Dingen, da auch eine gesunde Gelassenheit zu haben. Ja? Der Jesus sagt ja, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus hat genau gewusst, wie korrupt der Kaiser war. Er sagt dir nicht, zahl deine Steuer nicht, geh auf die Barrikaden, verweigere dem Staat, was er dir... Nein, nein, er sagt dir, seid auch gute Bürger. Seid gute Bürger, aber macht eure Herzen frei. Das ist die erste Geschichte. Haltet euch frei in all dem.
Er gibt uns aber der letzte Kick auch und dann stehen sie da.
Ja, und das ist halt tatsächlich so auch, dass irgendwie, es ist ein Geheimnis, dass da, wo Geld mangelt, wo Armut ist und wo man vieles verliert, dass da oftmals die Leute auch, wenn sie enttäuscht werden von Babel, werden sie offen für Christus. Ich habe heute noch von einem erzählt hier aus dem Iran, der das erlebt hat. Sein Bruder hatte jahrelang für ihn gebetet und er hat von Gott nichts wissen wollen. Und dann ist seine Ehe zu Bruch gegangen und sein Betrieb. Und plötzlich war sein Herz offen. Und er hat mit Gott einen Anfang gemacht. Und das ist bei vielen Menschen so. Wenn du von Babel enttäuscht wirst, weil du rauskommst aus dem System und zu den Verlierern gehörst, deshalb ist ja, sagt Jesus, dass die Verlierer in diesen Systemen, die sind, die am allerersten empfänglich sind für die Gaben des Himmels. Ja, das ist ein Geheimnis.
Ja.
Also da gibt es ganz viele Spielarten von dem, wie das Geld uns gerne korrumpiert, bei jedem von uns auf seine Weise. Ich meine, hier im Land treffe ich auch auf viele Hoteliers, Kinder, die das Ganze geerbt haben und sich da nicht drum bemüht haben. Und das geht nicht sehr gesund mit dem um. Ja? Das ist oft so. Das Geld, ob ich es geschenkt bekommen habe, auch wenn ich es erarbeitet habe, es kann mich korrumpieren, ist ja sogar bis in der Hilfe, wenn ich... Hauptsache viel Geld geben nach Afrika oder sonst wo ist nicht unbedingt die beste Hilfe. Geld kann korrumpieren. Ja? Deshalb das zu wissen, dass Geld nie neutral ist. Geld hat immer auch religiöse Elemente an sich. Das ist einfach so, weil Geld Macht ist. Und deshalb ist ja manchmal Geldmangel der größte Segen. Ja? Das ist sehr gegen unsere Logik, aber es ist so. Das heißt nicht, dass jeder arm sein muss. Ihr Lieben, ich kenne reiche Leute, die sind aber innerlich frei von diesem Mammon. Die haben die große Freiheit, viel von dem, was sie haben, zu verschenken. Und die genießen vielleicht auch ein größeres Auto, als ich es habe. Das gönne ich ihnen von Herzen. Aber Jesus hat nie gesagt, Kommunismus ist die Idee der Bibel. Jeder soll gleich wenig haben oder gleich viel. Nein. Dem einen gibt Gott mehr, dem anderen weniger. Aber halte dein Herz frei. Das ist die Kunst. Und das ist, denke ich, auch die Warnung. Aber es ist ja hier einfach so ein massives Bild, das einfach mal ein Stück weit in Bildersprache zeigt, wie unsere Welt funktioniert. Und ich finde, da kennt sie sich sehr, sehr aus. Geld regiert diese Welt, das war immer schon so. Ja? Und wir wissen heute, wir können über die Pharmaindustrie reden und alles Mögliche. Das ist jetzt auch hier bei Corona oft diskutiert worden. Da können wir hin und her diskutieren. Aber interessant ist, dass wir jetzt nicht unbedingt da eingeladen sind zum Diskutieren. Wir sind eingeladen zum Lobpreisen und einfach sagen, Jesus, danke, dass du die Herrschaft hast. Wir sind berufen, uns ans Lamm zu halten. Uns unsere Kleider reinzuhalten, ihr Lieben, in dieser Welt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt, sagt Jesus. Ja? Zwischendurch heißt es mal irgendwo, ihr müsst rausgehen, verlasst sie, geht raus aus ihr in Kapitel 18. Ja, wie soll ich aus dieser Welt raus? Ich kann nicht aus dieser Welt raus. Äußerlich nicht. Ich bin drin, aber nicht von ihr. Das ist das Geheimnis. mein Herz freizuhalten, obwohl ich mittendrin lebe. Ja. Spannend, wie ich finde. Und wie schön, dass das Ganze dann wieder mündet, wo wir immer wieder münden und am Ende endgültig münden werden, nämlich bei der Zusammenführung von uns und Christus, bei dieser Hochzeit des Lammes, bei dieser wunderschönen Vision von dem, wo alles hingeht und was heute schon real ist, nämlich, dass wir in Jesus auch das Geheimnis finden, rein zu bleiben von dieser Korruption und von der Macht des Bösen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen jetzt wieder für diesen Abend, für das hineingenommen werden. Ich kann dir auch nur wieder vertrauen, dass du das Gehörte und Gesagte mit deinem Heiligen Geist ausfüllst und bei uns nachklingen lässt, bei jedem von uns. Jeder von uns hört das auch anders. Jeder von uns ist ein Stück weit in unterschiedlichen Schuhen, an unterschiedlichen Situationen und doch teilen wir die Tatsache, dass wir in derselben Welt wohnen, dass wir viele gleiche Erfahrungen machen und dass wir mittendrin uns wissen als Menschen, die sich zu dir gehörig wissen, Jesus, die sich als Christen dem Christus verdanken, dem Lamm und dem Löwen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich bitten dürfen, dass du uns hilfst, mitten in unserem Alltag, mitten in dieser Systemik dieser Welt, rein zu bleiben, treu zu bleiben, an dir dran zu bleiben, wach zu bleiben und mehr als das, mitzuwirken an dem, was du tust, indem du dein Reich baust. Herr Jesus, danke, dass du hier mittendrin dein Königreich aufbaust, ein Königreich des Friedens und der Liebe und dass du Menschen rufst, dass wir sehen, du bläst die Posaunen, du rufst, du lädst ein, du erzählst Evangelium und das tust du durch uns. Wir danken dir, dass wir diese wunderbare Aufgabe haben, in dieser Welt Hoffnungsboten zu sein. Und Herr Jesus, wir danken dir auch, dass wir das Vorrecht haben zu beten. Zu beten für Menschen um uns herum und an den Geschicken dieser Welt teilzuhaben, indem wir auch für die Machthaber beten. Indem wir beten und im Gebet erleben dürfen, wie du dein Reich baust. Herr Jesus, wir danken dir einfach für diese reiche Botschaft. Und ich danke dir auch am Schluss dafür, dass du unser Bräutigam bist. Und wenn wir uns als Braut wissen, und das ist so schön, dass wir alle Männer uns hier reingenommen wissen dürfen in dieses weibliche Bild. Du verwendest ein weibliches Bild für die Kirche aus Männern und Frauen. Danke, dass du ein Bräutigam bist, der uns liebt, der den höchsten Brautpreis gezahlt hat, den es je gab. Herr Jesus, danke, dass wir dir alles wert sind. Und nicht nur wir, sondern die ganze Welt ist es dir wert. Du hast den Preis gezahlt, um diese ganze Welt aus dieser Macht des Bösen zu befreien. Ich danke dir dafür. Danke für die Gnade, dass ich das entdecken durfte. Danke für die Gnade von jedem von uns. Und Herr Jesus, wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass noch viele Menschen um uns herum auch diese Gnade entdecken. Herr Jesus, so stellen wir uns wieder unter deinen Segen für diese Nacht. Und für den morgigen Abschlusstag dieser Woche danken dir von Herzen für das Geschenk, das du uns gemacht hast bis hierher. Und mit den Eindrücken des Tages und auch mit den Eindrücken aus der Offenbarung von heute Abend gehen wir in die Nacht und danken dir, dass wir schlafen dürfen, während du nicht schläfst. Du schläfst nicht und schlummerst nicht, denn der Hüter Israels wacht über uns. Und dafür danken wir dir. Amen.